Da heißt es, und Sarah, hier heißt sie noch Sarai, aber ich sag das mal. Und Sarah, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Sie hatten aber eine ägyptische Magd, deren Namen war Hagar. Und Sarah sagte zu Abraham, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Gehe doch zu meiner Magd ein. Vielleicht werde ich aus ihr erbaut. Und Abraham hörte auf Sarahs Stimme. Da nahm Sarah, Abrahams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, ihm zur Frau. Und er ging zu Hagar ein und sie wurde schwanger. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Und Sarah sagte zu Abraham, das Unrecht an mir liegt auf dir. Ich selbst habe meine Magd in deinem Schoß gegeben. Und nun, da sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richtet zwischen dir und mir. Und Abraham sagte zu Sarah, siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Mach mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Als Sarah sie aber demütigte, da floh sie von ihr. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Er sprach, Hagar, Magd Sarahs, woher kommst du und wohin gehst du? Sie sagte, von Sarah, meiner Herrin, ich bin auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären und du sollst den Namen Ismael nennen, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und er wird ein Mensch sein, ein Wildesel ähnlich, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn und allen seinen Brüdern und er setzt sich vors Gesicht. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, habe ich nicht auch hier bis hierher gesehen, der mich gesehen hat? Darum nennt man auch den Brunnen bis heute noch Beer Lachai Roy. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar dem Abraham einen Sohn, und Abraham gab ihnen seinen Namen, und Abraham gab seinem Sohn, der Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abraham Ismael gebar. Soweit diese Verse, ein Stückchen Familiengeschichte. Und das Thema heißt ja Selbsthilfe und die möglichen Folgen, damit will ich nicht gemeint haben, die vielen Selbsthilfegruppen, die es heute gibt, Gesprächsgruppen, das ist nicht damit gemeint. Hier haben wir einen anderen Tiefgang. Also zunächst einmal die Geschichte. Wir als Christen gehen auch nicht immer über sonnige Höhen. Wir haben auch so unsere Tiefpunkte, unsere Zweifel. Wir haben auch unsere Niederlagen. Wir gehen auch durch tiefe Täler der Anfechtung, sagen wir. Wir können den Job genauso verlieren wie alle anderen auch. Wir werden krank. Ein lieber Angehöriger kann sterben. Und dann stehen wir manchmal auch vor der Frage, wie geht es weiter? Wie verhalten wir uns als Christen richtig? Der Volksmund sagt ja, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Aber das ist ein ganz gefährlicher Spruch, weil er dein Vertrauen in Gott untergräbt. Christen vertrauen ihrem Herrn und ihrem Gott. Ja, auch Christen können enttäuscht werden, maßlos enttäuscht werden und durch manche Schwierigkeiten gehen. Aber so die heutige Meinung in der Öffentlichkeit heißt ja, hilf dir selbst, nicht? Unternimm was, mach was, tu das, was alle machen. So, was der Zeitgeist sagt, nicht? Und du bist ja alt genug, sonst wirst du untergebuttert, nicht? Und unternehme was. Und da kann es uns schnell passieren, dass wir unseren Vertrauen, unseren Glauben auf Gott und auf seine Fügung verlieren. Und wir kommen schnell in einen Zwiespalt. Ja, wie sollen wir uns denn jetzt verhalten? Hinterm warmen Ofen sitzen bleiben, nichts tun? Oder aktiv werden, um jeden Preis? Was sollen wir machen? Und da finde ich den Psalm 62 so schön. Da sagt der Psalmschreiber, nur auf Gott vertraut still meine Seele. Von ihm kommt meine Hilfe oder meine Erwartung. Also auf Gott vertrauen stille. Das können wir lernen. Ich bin auch nicht so ein geduldiger Mensch. Ich bin auch sehr ungeduldig und ich muss immer wieder lernen, auch meine Ungeduld zu zügeln. Unter der Zucht des Christus. Welche Hilfe bietet uns Gottes Wort? Und da wollen wir heute einmal versuchen, etwas zu lernen aus dem Alten Testament, aus dem Leben des Abraham. Der alte Adam in uns ist ja schnell unruhig und will aktiv werden, nicht? Der neue geistliche Mensch durch Christus, der sagt, vertraut auf den Herrn. Aber dann toben ja in uns diese zwei Naturen, nicht? Was machen wir jetzt? Also, vor 4000 Jahren lebte ein Mann, Abraham, und wir kennen seine Berufungsgeschichte, 1. Mose 12. Gehe aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, in ein Land, das ich dir zeigen werde, und ich werde dich segnen und deinen Namen groß machen, und du wirst ein Segen sein. Und Abraham ging. Wunderbar bis dann. Und dann lesen wir, mittlerweile ist Abraham 86 Jahre alt und er hat viel Vieh. Sein Neffe Lot ist mitgezogen und beide sind reich geworden, haben viel Knechte und Mägde und Vieh und sie haben alles. Alles haben sie. Aber eins haben sie nicht. Sie haben keinen Sohn. Das Allerwichtigste in einer patriarchischen Familie, damals im Altertum. Der Sohn, der Erbe. Das ist wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Der Sohn, der Erbe, ist ganz wichtig. Und darunter leidet er. So kann es uns als Christen auch gehen. Da haben wir alles um meinen, haben alles erreicht, aber da ist noch etwas, nicht das Wesentliche, das haben wir nicht. Und das hätten wir gern. Da leben wir in dieser Erwartung, in dieser Spannung. Nicht? Erbe, Sohnschaft. Die zweite Begegnung lesen wir ein Kapitel weiter. 1. Mose 13. Da sind die beiden Herden von Abraham und Lot, sind immer größer, immer größer. Die Hirten bekommen langsam Ärger wegen der Weideplätze. Und was sagt Abraham? Lass keinen Streit zwischen uns sein. Wir trennen uns, nicht? Lot, wähl du, wo möchtest du hin? Links, rechts, Norden, Süden. Und wie alle schwachen Naturen, Lot war ja ein Inbegriff des fleischlichen Menschen. Er schaute in die Ebene des Jordan und sie war reichlich bewässert. Und die wählte er. Und dann heißt es, er zeltete in die Ebene bis nach Sodom hin. Sodom. Und was macht Abraham? Abraham geht eine andere Richtung. Gott spricht zu ihm, erhebe deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du bist, nach Norden, Süden, Osten, Westen. Das ganze Land will ich dir geben und deine Nachkommen. Psalm 18 heißt es, er führt uns heraus aus der Enge in die Weite. Manchmal müssen wir auch raus aus dem Haus, müssen mal was anderes sehen. Da bekommen wir auch einen inneren, größeren Blick für das Ganze. Wenn wir in der Schrift lesen, da heißt es hier auch bei Abraham, er muss mal heraus, er muss eine Perspektive haben. Wir haben noch nicht keinen so kleinen Gott, wie früher die Leute gemacht haben, kleine Götzen, Schnitzereien. Nein, wir haben einen gewaltigen Gott. Der macht Heilsgeschichte. Der baut etwas und gebraucht Menschen dazu, unfertige Menschen, fehlbare Menschen wie du und ich. Schau doch nach Norden, Osten, Süden. Und dann heißt es hier von Lot, er zog in die Ebene von Sodom und blieb dort. Und von Abraham heißt es, er schlug seine Zelte auf unter den Terebinden Mamres. Terebinden sind große Bäume, tannenähnliche Bäume. Und schlug dort seine Zelte auf und baute dem Herrn einen Altar. Ach, in Sodom gab es kein Altar. Altar ist der Ort der Begegnung, der Anbetung. Nicht? Das ist der große Unterschied zwischen dem fleischlich gesinnten Lot und hier dem geistlich gesinnten Abraham. Er baute dem Herrn einen Altar. 14. Kapitel. Interessant. Ganz kurz, bevor wir uns mit dem 16. Kapitel befassen, damit wir ein bisschen Hintergrund haben. 14. Kapitel berichtet uns, dass Lot zwischen den Fronten von rivalisierenden Königen gerät. Die führten Krieg miteinander. Und sie haben ihn entführt und seine Habe. Und was macht Abraham? Er sagt nicht, naja, soll er mal sehen, wie er klarkommt, sondern er nimmt 318 seiner Bediensteten, seiner Knechte, bewaffnet sie und befreit seinen Neffen Lot aus der Hand der Könige. Und er konnte wieder frei sein. 15. Kapitel. Gott begegnet Abraham, eine Steigerung des Segens und auch der Gottesbegegnung. Da heißt es, nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild und ein sehr großer Lohn. Und was sagt Abraham? Was willst du mir geben, Herr? Ich gehe ja kinderlos dahin, ich werde sterben und mein Erbe ist Eliezer von Damaskus. Ich habe zwar viel Vieh und viel Gesinde und Mägde und Knechte, aber das Wesentliche habe ich nicht. Was sagt der Psalmschreiber? Nur auf Gott vertraut still meine Seele. Da führt Gott den Abraham hinaus in die Nacht und sagt, schau oben zum Sternenzelt. Versuch die Sterne zu zählen, wenn du sie zählen kannst. Die kann er nicht zählen. So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Glaube ist hier erforderlich und Glaube ehrt Gott. Glaube ist immer ein Wagnis, weil ich ja nicht sehe, keine Fakten habe, kein Material anfassen kann. Glaube ist Zuversicht an dem lebendigen Gott. Im Hebräerbrief heißt es so treffend von Mose, er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Tun wir das auch? Tun wir das? Tust du das? An den Herrn Jesus halten? Wie hieß der Brunnen? Brunnen der Lebendigen. Der Gott, der mich sieht. Der Sohn, danach geht das ganze Sehnen. Gott muss dem Abraham herausnehmen und seinen Blick zum Himmel lenken. Wohin geht unser Blick? Unser Blick geht immer erstmal an uns selbst, nicht? Welche Möglichkeiten habe ich denn? Oder wir fassen uns ans Portemonnaie und fangen an zu zählen, ob ich mir das leisten kann. Nicht? Wir machen dann einen kurzen Überschlag, geht das? Nicht? Wir sind rational eingestellt und die heutige Werbung und das Internet und alles, was uns so umgibt, die Leichtigkeit des Lebens, ja, mach es doch, tu es doch. Du kannst dich doch verschulden, du kannst das machen, jenes machen, ist doch alles easy, alles leicht. Nein, die Bibel sagt was anderes. Gott geht eigene Wege. Interessant. Dem Abraham nutzt alle seine Vieh und alle seine Reichtum und sein Ansehen als Patriarch damals im Lande Kanaan nutzt ihm doch nichts. Er hat doch keinen Erben. Das war seine große Not. Dann kommt noch eins hinzu. Er ist 86 Jahre, die Zeit läuft ihm davon. Und auch seine Frau wird immer älter, ist langsam eine alte Oma. Wann, so soll der Erbe kommen? Das ist dramatisch. Der Mann geht durch viele, viele, viele innere Zweifel, aber sein Glaube an den lebendigen Gott ist ungebrochen. In Römer 4 lesen wir, und nicht schwach im Glauben sah er, Abraham, seinen eigenen schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war und das Absterben des Mutterleibs der Sarah. Aha, hier lernen wir und hier muss auch Abraham lernen. Dieser Gott ist der Gott der Auferstehung. Er ist der Gott des Lebens. Wir können kein Leben machen, nicht so nach Lust und Laune. Aber der Gott der Auferstehung, der gibt Leben. Und zwar zu seiner Zeit. Abraham ist noch nicht alt genug. Für die Welt ist das ein Widerspruch. Die spinnen ja, nicht? Nein, 86 Jahre ist Abraham noch nicht alt genug. Noch kann er aktiv werden und er wird ja aktiv, das sehen wir ja hier. Zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und dann kommt dieser wunderbare Hinweis, Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Erste Mal lesen wir hier in der Bibel etwas von der Glaubensgerechtigkeit. 2000 Jahre später schreibt Paulus den Römerbrief. Und er spricht davon, dass der Mensch nicht aus Werken gerechtfertigt wird, sondern allein aus dem Glauben. Und Luther hat das 1500 Jahre später wiederentdeckt. Die vier Sola, allein Christus, allein die Gnade, allein der Glaube, allein die Schrift. Da müssen wir uns mal diesen Gedanken vorlegen, den der Heilige Geist gegangen ist. Und wir feiern ja im dieses Jahr das 500. Erinnern an die Reformation, an dieses Allein. So handelt Gott. Eine wichtige geistliche Lektion für uns Gläubige, was wir hier lesen. Und dann kommt das 16. Kapitel, unser heutiges Thema. Da heißt es, und Sarah, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Sarah sagte zu ihm, siehe, der Herr hat mein Mutterleib verschlossen, ich kann keine Kinder bekommen. Das heißt im Klartext, du, ich habe ja noch keine Kinder, was ist das für ein Gott eigentlich? Und du gehörst ihm doch. Sarah macht ihm Vorwürfe. Das Klima wird schlecht in der Familie Gottes. Ja, wenn es eng wird, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann sind schnell Vorwürfe da. Dann suchen wir schnell einen Schuldigen. Nicht? Du hast Schuld. Oder die Umstände. Oder Gott hat Schuld. Ich bin ihm gleichgültig. Gott liebt mich nicht mehr. Dabei wissen wir doch, wir sind von Gott geliebt. Jesus sagt, weil ihr mich liebt und an mich glaubt, liebt der Vater euch. Christen sind also doppelt geliebt, von Gott und von Jesus. Sarahs Glaube an den lebendigen Gott ist auf einem Tiefpunkt. Abraham, ihr Ehemann, versäumt es hier, liebevoll mit ihr zu sprechen. Wir lesen nichts davon, dass er sagt, Sarah, komm mal her. Also, Gott hat zu mir gesprochen. Wir müssen uns gedulden. Gott liebt uns und ich vertraue ihm. Wie sagen wir heute? Kommunikation in der Ehe. Sprecht miteinander. Ehefrau, Ehemann. Es wird zu wenig gesprochen. Das Fernsehen läuft und alle möglichen Leute rufen an, aber miteinander sprechen, sich Gedanken austauschen, den Fernsehapparat mal abends auslassen, miteinander reden, ganz einfach. Herzensaustausch. Lass den anderen in dein Herz blicken. Hier an Abraham sehen wir, er ist kein Großer, der mit seiner Frau kommuniziert. Muss ich leider sagen, da sind Männer oft schuldig. Sie sitzen das aus oder gehen weg. Und dann bleibt alles meistens bei der Frau hängen. Sehen wir auch hier, nicht? Sarah zweifelt an der Fürsorge Gottes und was sagt Abraham? Und dann sagt Sarah zu ihm, da ist die Magd, die Hagar. Jung, attraktiv, nicht? Nimm sie doch zur Frau. Das war damals übrigens auch üblich. Das hat man so gemacht. Wenn man selbst keine Kinder bekam, hat man eine Magd genommen, die hat dann ein Kind bekommen von dem Gutsherrn oder von dem Herrn und dann wurde der dann als Sohn genommen. Das war üblich, aber das war nicht nach den Gedanken Gottes. Sarah ist das erwählte Gefäß. Und Abraham nimmt die Sarah und sie bekommt ein Kind, wird schwanger. Und jetzt kommen weitere Turbulenzen im Hause Abrahams. Nachdem Hagar merkt, sie ist schwanger, da wird sie arrogant, blickt sie auf ihn herab, nicht? Auf ihre Sarah. Ach, du kriegst ja keine Kinder. So war das früher im Altertum. Frauen, die Kinder bekamen, wurden besonders geehrt. Und die, die keine Kinder bekamen, zu denen wurde schnell gesagt, muss schon was gewesen sein, nicht? Du hast bestimmt gesündigt und eine versteckte Sünde, die wurden schief angesehen. Also hat Hagar ihre Herrin schräg angesehen. Nicht? Und mittlerweile war so eine miese Stimmung in dem frommen Haus beim Abraham so mies. Dann kommt Sarah und beklagt sich bei dem Abraham. Und Abraham, was sagt er? Keine Ratschläge. Männer gehen den Weg des geringsten Widerstands. Ach, die sei in deiner Hand. Mach du mit ihr, was du willst. Und dann gibt's dann Schikane. Nicht? Hagar wird schikaniert, bis es nicht mehr geht und sie flieht. Manchmal kann man nur weglaufen. Auch in frommen Häusern soll uns eine Warnung sein. Die Bibel hat uns das überliefert, damit wir daraus lernen, es nicht so zu tun, sondern anders zu handeln. Nur auf Gott vertraut still meine Seele, von ihm kommen meine Hoffnung und Erwartung. Und das kann lange dauern. Es kann vielleicht ein ganzes Leben lang dauern. Aber wir dürfen nie in den Gedanken verfallen, Gott liebt mich nicht. Er hat mich verlassen. Er bevorzugt andere. Und nehmen dann das Heft des Unglaubens in die eigene Hand und wollen selbst handeln. Und dann sehen wir, wenn wir selbst handeln, fleischlich handeln, also menschlich handeln, dann schaffen wir noch mehr Probleme. Das 16. Kapitel ist ein Kapitel, wo der Mensch es in die eigene Hand nimmt und immer noch mehr Probleme schafft, bis Gott eingreift. Hagar verlässt und flieht und rennt in die Wüste. Vielleicht will sie nur noch weg, sterben. Sie ist schwanger, es ist keine Atmosphäre mehr da in dem Haus von Abraham. Ich fand ein altes Lied, das so treffend ist. Da heißt es: Näher noch näher, völlig und frei, bis alles eigene Ringen vorbei, bis all mein Leben dein Abglanz ist und du, Herr Jesus, mein Alles mir bist. Und du, Herr Jesus, mein Alles mir bist. Ja, der Unglaube hilft sich selbst. Er setzt alles dran, aber er fragt nicht nach Gott. Ähnliches lesen wir in Josua 9. Gott hat gesagt, die ganzen Völker im Lande Kanaan, mit denen sollst du keine Verträge machen. Und dann kommen die Gibeoniter, wenden eine List an, ziehen alte Sachen an, altes Brot, alte Schläuche und sagen, wir kommen von ganz weit her. Kennt ihr gar nicht, ne? Dabei wohnen sie in der Nachbarschaft, verstellen sich und wollen mit dem Josua einen Vertrag machen, dass sie nicht aufgerieben werden. Nicht? Und dann kommt ein interessanter Einschub. Da heißt es, aber den Mund des Herrn befragte er nicht. Aha. Also, manchmal wissen wir nicht weiter, aber den Mund des Herrn befragen, das dürfen wir. Und auch Abraham hätte zu Gott rufen können in seiner Not, Herr, hilf mir. Es ist eine ganz schlimme Situation hier in meinem Haus. Hilf du mir. Sei mir gnädig, oh Gott. Das macht der Abraham nicht. Er denkt, Hagar ist die Lösung des Problems und es wird noch schlimmer und sie ist selber das Problem. Nein, Abraham ist das Problem. Und der Schuldige wird danach gesucht. Hier bewahrheitet sich auch das Wort aus dem Neuen Testament, was der Mensch sät, das wird er ernten. Hier wird auf das eigene Fleisch vertraut, auf die eigene Möglichkeit ohne Gott. Und wir sehen, es geht voll in die Hose, bis Gott eingreift. Ja, Hagar wird schikaniert, gedemütigt und keiner hat Erbarmen mit ihr. Müssen wir es mal reinziehen, was das bedeutet, nicht? Keiner ist nachsichtig mit ihr. So eine schlimme Atmosphäre, dass sie einfach wegrennt in die Wüste. Nur noch sterben, nur noch weg. Sie gerät zwischen allen Fronten. Ja, und dann lesen wir etwas Wunderbares. Da ist sie verzweifelt an einem Brunnen in der Wüste. Und dann heißt es, der Engel des Herrn fand sie. Ich habe erst so drüber weggelesen, der Engel des Herrn fand sie. Nicht? Nee. Müssen wir es mal auf der Zunge zergehen lassen. Gott sucht das Verlorene. Gott sucht auch die Hagar, die Verzweifelte. Hier erfüllt sich, was wir in Jesaja später lesen, nicht? Wo wohnt Gott? In der Höhe und im Heiligtum und bei dem der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. Bei dem wohnt Gott. Der Engel des Herrn. Wer ist denn der Engel des Herrn? Erstmals lesen wir hier in der Bibel etwas von dem Engel des Herrn. Es ist nach Übereinstimmung aller Exegeten, es ist der Sohn, der noch nicht geoffenbarte Sohn Gottes, der Messias, Jesus, begegnet ihr. Das ist der Engel des Herrn. Er begegnet ihr und er spricht liebevoll zu ihr. Gott spricht immer liebevoll. Jesus spricht liebevoll. Selbst als Judas kam, ihn zu verraten, was sagt er dann? Na, du Schurke? Nein, er sagt zu ihm, Freund, wozu bist du gekommen? Täglich war ich doch bei euch, bei den Schriftgelehrten in der Synagoge. Freund, wir haben einen freundlichen, einen liebevollen Herrn, der uns liebevoll begegnet. Was sagt der Engel des Herrn? Hagar, Macht Saras, wo kommst du her? Wo gehst du hin? Gott ist ein suchender Gott, ein zurechtbringender Gott, ein helfender Gott. Jesus ist dem Verlorenen nachgegangen. Auch einen Matthäus sieht er. Er hat sich im Maulbeerfeigenbaum versteckt. Das ist ein ganz dichter Baum. Wenn man in Israel war, hat das gesehen. Das ist ganz dicht, da hat er sich versteckt, um mal zu gucken, wer denn dieser Jesus wohl ist. Und Jesus geht unten vorbei und sagt, komm herunter, heute will ich in deinem Hause einkehren. Jesus ist ein suchender Herr, ein liebevoller Freund. Hagar, Macht Saras, woher kommst du und wohin gehst du? In diesem kurzen Satz ist alles enthalten. Einmal ihr Name, ihre Stellung als Macht, soll sie sich unterordnen. Und sie gehört nicht sich selbst, sondern Sarah. Hagar, Macht Saras, woher kommst du? Du bist herausgelaufen auf der Schule Gottes. Geh zurück. Hier sehen wir schon so kleine Parallelen auf das Neue Testament. Lukas 15 fällt mir immer so spontan ein. Nicht? Geschichte vom verlorenen Sohn. Nicht? Er machte sich auf, nicht? Als die Situation unerträglich war. Nicht? Zunächst sagt er, ich will mich aufmachen, nicht? Der verlorene Sohn. Nicht? Ja, das sind so Absichtserklärungen, kennen wir auch von der Politik. Nicht? Ja. Aber, und dann heißt es, und er machte sich auf. Das ist das Entscheidende. Und auch hier sehen wir, Gott ruft, mach dich auf, kehr um. Wir dürfen immer zu Gott umkehren. Es ist immer noch Gnadenzeit. Wir dürfen immer noch zu Gott bitten, Herr Jesus, vergib du mir meinen Unglauben. Vergib du mir meine Ungeduld. Vergib du mir, dass ich selbstständig handle gegen dich und dich nicht gefragt habe um Rat. Dass der Unglaube in mir Platz gewinnt und der alte Adam in mir sich entfalten kann. Vergib du mir das. Umkehr. Menschliche Selbsthilfe, um auf unser Thema zu kommen, führt in die Sackgasse. Sie führt nicht weiter. Hagar kehrt zurück. Und was sagt Abraham? Herr, lass Ismael vor dir sein. Nein, sagt Gott. Auch ihn werde ich reichlich segnen. Ja, Gott ihn wird reichlich segnen. Um Abrahams Willen. Vom Neuen Testament könnten wir sagen, um Jesu Willen segnet dich Gott. Um Jesu Willen. kehrt zurück.
Aber Ismael ist nicht der Erbe, denn Ismael ist der Sohn der Sklavin und der Erbe ist der Sohn der freien Sarah.
Abraham muss noch lernen. Er hat es mit dem Gott der Auferstehung zu tun. Der allein Unsterblichkeit und Leben besitzt. Abraham mit deinen 86 Jahren, du bist noch nicht alt genug. Erst mit 99 Jahren erfüllt sich das, was wir lesen. Aber das ist eine andere Geschichte, 17., 18. Kapitel. Als Gott dem Abraham begegnet unter den Terebinden Mamres, nicht? Kommen drei Gestalten, drei Lichtgestalten. Vater, Sohn, Heiliger Geist vielleicht, wird uns hier nicht beschrieben. Und sie kündigen an, in einem Jahr wirst du einen Nachkommen haben, Abraham. Und Sarah hört das und lacht. Sie lacht. Ja, wir lachen dann. Und die Welt schüttelt den Kopf. Aber Christen wissen, von Gott können wir Großes erwarten. Wirklich Großes. Er handelt. Und wir dürfen ihm glauben und vertrauen. Und jetzt den letzten Stick hier. Jawohl, das war das Bild. Und damit will ich schließen. Nur auf Gott vertraut still meine Seele, von ihm kommt meine Hilfe. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass wir diese Geduld haben. Geduld muss man lernen, ist ein sittlicher Wert. In der heutigen Gesellschaft nimmt man alles schnell und sofort, kann auch so schnell und sofort bestellen, per Internet, zack, zwei Tage später alle schon da. Nein, müssen lernen, Geduld zu haben. Gott handelt zu seiner Zeit. Und Abraham wird nicht umsonst der Vater aller Gläubigen genannt. Warum? Er hatte Vertrauen in Gott. Er hat auch Gott sein Leid geklagt, dass er keinen Nachkommen hat. Aber er hat gelernt, nur auf Gott vertraut still meine Seele. Von ihm kommt meine Hoffnung und Erwartung. Und das wünsche ich dir und ganz besonders dir. Amen.